Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in unserem dritten Podcastjahr bei Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Produziert wird der Podcast wie immer von mir, Norbert Siller, und vom Mehrschulenkurs Astronomie hier am Kepler-Gymnasium. Und heute werden wir passend zur ersten Folge nach Silvester eine kleine Silvester-thematische Folge machen. Wir schauen uns ein Feuerwerk an, und zwar das größte oder eines der größten Feuerwerke, das uns das Universum zu bieten hat, Supernovae. Und zwar einen ganz speziellen Typ von Supernovae, Typ 2 Supernovae. Das sind explodierende Riesensterne. Es ist ein sehr spannendes Thema, das nicht so im Detail oft bekannt ist und erklärt wird, wie es eigentlich cool wäre. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir eine quasi Feuerwerksfolge zu einem der coolsten Feuerwerke in unserem Universum.
Ah, davor sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Und zwar müssen wir zurückschauen zu einer Veröffentlichung eines koreanischen Forschungsteams aus dem November. Und diese Arbeit hat durchaus auch was mit Supernovae zu tun. Passt also super zu unserem Thema heute. Es geht aber eigentlich um die Ausdehnung unseres Universums. Vielleicht hat es wer von euch gehört, es gibt ja diese Idee, oder man hat eigentlich gemessen, besser gesagt, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Wir wissen, das Universum dehnt sich aus, das wissen wir schon lange, aber es wurde in den 90er Jahren entdeckt, dass diese Ausdehnung auch noch beschleunigt ist, dass es immer schneller wird. Man hat das genannt dunkle Energie. Diese Beschleunigung der Ausdehnung des Universums. Da ist ja dann die Gefahr, dass das Universum in dem endet, was wir bei unserer Weihnachtsfolge vorigen Monat verspeisen konnten, nämlich bei einem Big Rip, bei einem großen Zerreißen unseres Universums. Aber jetzt hat eine koreanische Forschungsgruppe, die diese Daten verarbeitet hat, also das ist eine bestimmte Durchmusterung des Himmels, wo man sich eben Supernova-Explosionen angeschaut hat, sind zu anderen Ergebnissen gekommen und behaupten jetzt, die beschleunigte Ausdehnung vom Universum ist schon vorbei. Und das Universum dehnt sich zwar immer noch aus, das wird aber nicht mehr schneller und wird vielleicht sogar langsamer. Wie kommen die drauf? Ja, wie kommt man überhaupt drauf? Wie hat man denn diese Ausdehnung des Universums oder die beschleunigte Ausdehnung damals gemessen in den 90ern? Dazu verwendet man nämlich Supernova-Explosionen als sogenannte Standardkerzen. Man weiß ziemlich genau, wie hell die sind. Und nachdem, wie hell man sie von der Erde aus misst, kann man gut rausrechnen, wie weit die weg sind. Na, wenn man weiß, wie hell die explodieren, und wenn man weiß, wie hell sehe ich sie, dann kann ich die Entfernung daraus bestimmen. Das ist ja recht logisch. Und so hat man das bestimmt, dass eben aufgrund der gemessenen Helligkeiten von Supernovae das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Jetzt ist man aber dann in den Jahrzehnten drauf, immer besser draufgekommen mit besseren Sternmodellen und besseren Modellen von diesen Supernova-Explosionen, dass es da doch kleine Unterschiede gibt. Die sind nicht wirklich so perfekt gleich hell, sondern je nach Sterntyp gibt es da kleine Schwankungen, ein bisschen weniger hell, ein bisschen heller, eine ein bisschen länger dauernde Supernova oder weniger. Dieses Team, dieses DESY-Team, hat aufgrund der neuesten Daten, die sie zur Verfügung hatten, noch einmal nachgerechnet und diesen Korrekturfaktoren für die verschiedenen Supernova-Typen eingerechnet und sind plötzlich auf ein anderes Ergebnis gekommen, dass nämlich von dieser beschleunigten Expansion des Universums heute nichts mehr überbleibt. Die sehen Sie bei den Daten fürs frühere Universum. Da war die dunkle Energie offenbar noch so, dass wir eine stark beschleunigte Ausdehnung hatten. Und das ist aber nach Ihren Daten immer weniger geworden und hat sich jetzt möglicherweise so weit umgekehrt, dass also das Universum sich zwar immer noch ausdehnt, aber nicht mehr immer schneller, sondern allmählich langsamer. Das hat einiges an Aufmerksamkeit erregt unter den Kosmologen, weil das ja was ganz anderes ist, als man bis jetzt geglaubt hat und auch sehr den Modellen widerspricht, die man verwendet hat. Weil so, womit die meisten arbeiten, ist, dass diese dunkle Energie eine relativ konstante Größe pro Kubiklichtjahr ist. Ja, also dass eine bestimmte Menge Raum einfach eine bestimmte Menge dunkle Energie hat, dass es eine konstante Größe ist, die sich nicht ständig in der Zeit ändert. Und das Ergebnis dieser Forschungsgruppe würde aber bedeuten, dass die mit der Zeit immer schwächer wird. So, was ist jetzt davon zu halten? Einige haben die Daten und die Forschungsarbeit genauer angeschaut und sind dabei eher recht skeptisch geworden, ob das jetzt wirklich so gut stimmen kann.
Wenn es nun stimmt, dass es verlangsamt wird, könnte es dann nicht aufhören und wenn alles zusammenkommen und könnte der Big Crunch damit dann nicht Realität werden?
Also das Zusammenbrechen des Universums wieder, dass es sich zusammenzieht zu einem Punkt, wie man früher auch geglaubt hat, die sind ziemlich in der Luft zerrissen worden, weil nämlich man ist draufgekommen, die Datenbasis, also die Zahl der Supernovae, die die untersucht haben, das war ziemlich wenig. Und es war ein bisschen so, es hat ein bisschen dann auch gewirkt, als würden sie jetzt keine neueren Daten haben wollen, die vielleicht nicht so gut hineinpassen. Also das war möglicherweise so ein bisschen Rosinenpicken, denn die was an dieser Kosmologie arbeiten, an dem Thema der dunklen Energie arbeiten, die sind sogar, also einer ist sogar hingereist nach Korea zu dieser Forschungsgruppe mit den allerneuesten Supernovae Lichtkurvendaten, 10-mal so viele, wie die zur Verfügung hatten, und hat sie gebeten, ob sie nicht ihre Methode auf die neuen Daten anwenden können. Und die haben schlicht gesagt, nein, die wollten einfach nicht ihre Methode auf die neuen Daten anwenden. Und es ist zumindest bedenklich, oder? Es ist zumindest eigenartig. Warum wollen die das nicht? Und da könnte man schon denken, es war ihnen vielleicht wichtiger, ein spektakuläres Paper rauszuwerfen, also eine wissenschaftliche Arbeit, die Beachtung findet, als das jetzt so groß überprüfen zu lassen.
Vielleicht war es ja ein sehr langwieriges und kompliziertes Unterfangen oder vielleicht hätten sie es nicht mehr so nachmachen können oder so.
Ja, könnte man denken, aber wenn ich daran so gearbeitet habe und ein Forschungspaper gebracht habe und ich kriege neue Daten, dann wäre es ein super Prestige. Ich habe ja die ganzen Computerprogramme zur Auswertung eigentlich fertig an dem Zeitpunkt und brauche dann nur die neuen Daten eingeben. Also das ist meistens nicht der Punkt, dass sie sagen, die Arbeit tue ich mir nicht an. Und wann wären sie hoch erfreut, denn das würde ja ihre doch umstrittene Forschung nochmal untermauern. Wollten sie aber nicht. Also wir können es nicht ausschließen, dass was dran ist. Aber man muss das Ganze noch mit Vorsicht genießen. Wissenschaft funktioniert nicht so, dass alle, die in einer wissenschaftlichen Zeitschrift was schreiben, jetzt sofort Recht haben, sondern man muss eine Zeit abwarten, was denn der Rest der Wissenschaftscommunity dazu sagt, ob denn das halten wird. Und erst wenn es dann quasi die ganzen Kritik von verschiedenen Ecken durchgehalten hat, erst dann kann man sagen, ja, sind es gesicherte Erkenntnisse. Also Wissenschaft funktioniert super und verlässlich, man muss nur wissen, wie es funktioniert. Also nicht so das Erste, was ein Wissenschaftler rauswirft, ist dann schon die absolute Wahrheit. Also ob jetzt doch Big Rip oder vielleicht doch Big Crunch oder irgendwas dazwischen, lassen wir uns zuerst einfach das Zotterschokoladen schmecken, die so heißen, und halten wir die Kosmologie dazu ein bisschen im Auge, ob sich da in den nächsten Jahren vielleicht was ergibt.
Sie haben jetzt gerade Kosmologie erwähnt. Da Sie nun Kosmologie erwähnt haben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kosmologie und Astronomie?
Oh, das sollte man vielleicht einmal besprechen. Also die Astronomie beschäftigt sich mit allem, was in unserem Universum drinnen ist. Mit den Sternen, mit den Sternhaufen, mit den Galaxien, mit den Gasnebeln. Also wie das alles funktioniert. Und die Kosmologie beschäftigt sich mit dem Weltraum, mit dem Universum als Ding, als eigenes Ding. Also wie ist das Universum als Ganzes entstanden? Wie wird sich das Universum als Ganzes weiterentwickeln? Und nicht so sehr mit den Teilen, die im Universum einzeln drinnen sind. Und das hat sich dann wirklich mit der Zeit als eigene Wissenschaft etabliert. Soweit zu den Space News. Jetzt stürzen wir uns auf unser Hauptthema, nämlich wie das so ist mit diesem gewaltigsten Feuerwerk des Universums, mit den Supernovae. Das eigentlich Allerhellste, was wir haben, sind diese sogenannten Supernovae Typ 1a. Es gibt zwei so Grundtypen von Supernovae. Die einen sind die 1a und die anderen ist vor allem der Typ 2 und ein paar 1-Untertypen. Was unterscheidet denn die?
Vermutlich liegt der Unterschied darin, dass bei den 1a Supernova-Typen, dass es nur in Doppelsternsysteme passieren kann. dass der eine weiße Zwerg, also eigentlich schon die Leiche, seinen Kollegen isst und dann irgendwie selber irgendwie explodiert. Und bei der Typ 2, da explodiert das Stern selbst.
Ja, und diese Typ 2 Supernovae brauchen also einen Stern am Anfang, der mehr als 12 Sonnenmassen hat, so die ganz seltenen, ganz, ganz riesigen Sterne. Und die Typ 1a Supernovae, die sind aber die, die am allerhellsten werden können. Also so ein explodierender weißer Zwergstern in einem Doppelsternsystem, der eben diese berühmte Chandrasekhar-Grenze überschreitet. Das heißt, der muss so knapp 1,5 Sonnenmassen kriegen, dann explodiert der schlagartig weg. Die werden noch 10-mal heller wie die explodierenden Riesensterne. Ganz witzig, man stellt sich vielleicht umgekehrt vor, dass so ein Riesenstern besonders hell ist, aber tatsächlich sind die Typ 1a noch um eine Größenordnung, also um das Zehnfache, heller als die Typ 2 Supernovae, wo Riesensterne explodieren. Aber uns geht es heute genau um die explodierenden Riesensterne und um die Frage, wie beendet denn ein sehr, sehr großer, schwerer Stern sein Leben? Zum ersten Mal muss man feststellen, ja, sehr früh. Wir haben schon bei Sternen drüber geredet, dass Sterne umso kürzer leben, je mehr Masse sie haben, also je schwerer sie sind. Ein Stern wie unsere Sonne, eine Sonnenmasse, lebt ungefähr 10 Milliarden Jahre lang und knapp die Hälfte hat unsere Sonne jetzt hinter sich. Das heißt, knapp die Hälfte, 5 Milliarden Jahre, dauert es noch, bis unsere Sonne dann in ihre letzten Phasen kommt. Sterne, die sehr viel leichter sind als die Sonne. Es geht runter bis zu weniger als einer Zehntel Sonnenmasse. Kann es auch ein Stern sein. Ja, die können Milliarden Jahre lang existieren, weil eben dort alles durch die geringere Masse, geringere Temperatur viel, viel langsamer abläuft. Und Sterne, die schwerer sind als die Sonne, die werden rapide kurzlebiger. Und wenn wir jetzt die Sterne nehmen, die sicher zu einer Supernova werden können, sagen wir, so ein Stern mit 15 Sonnenmassen, ja, der lebt nicht einmal 15 Millionen Jahre lang. Also da sind wir im Bereich zwischen 10 und 20 Millionen Jahren, bis mit denen vorbei ist. Das ist für einen Stern wie unsere Sonne überhaupt keine Zeit. Und da sind die schon am Ende ihrer Existenz. Das heißt, diese ganz großen Sterne, die Supernovae werden können, die werden wir auch nur in recht jungen Sternhaufen finden. Sternhaufen waren die Kindergärten der Sterne, da wo Sterne entstehen. Und das Erste, was aus diesen Sternhaufen wieder verschwindet, nach wenigen 10 Millionen Jahren, das sind die ganz Großen. Also wenn wir einen Sternhaufen wo sehen, wo noch solche massereichen Riesensterne drinnen sind, die müssen super jung sein, erst wenige Millionen Jahre, sonst wären die schon weg. Also was passiert in so einem riesigen Stern drinnen? Da gibt es etwas, das nennt man Schalenbrennen. Jeder Stern beginnt mit dem Wasserstoffbrennen, wobei das mit Brennen hat nichts mit dem Verbrennen zu tun, was wir von der Erde kennen, dass wir irgendwas anzünden und es verbrennt, sondern es ist nur ein Ausdruck für die Kernfusion, wo Atomkerne miteinander verschmelzen. Und diese Kernfusion, bei der wird sehr, sehr viel Energie frei. Das ist praktisch so der Prozess einer Wasserstoffbombe, der da stattfindet. Und dieses Wasserstoffbrennen, das macht noch jeder. Ein Stern muss schon weiterentwickelt und sehr heiß im Inneren sein, nämlich nicht nur so um die 10 Millionen Grad wie fürs Wasserstoffbrennen, sondern ein paar 100 Millionen Grad, dass dann das Helium, das entstanden ist, wieder zu schwereren Elementen verbrennen kann, also fusionieren kann. Das ist dann Kohlenstoff und Sauerstoff. Noch heißere Sterne und größere, schwerere Sterne können dann aus dem Kohlenstoff noch schwerere Elemente machen. Und das geht weiter bis hinauf zum Eisen. Und je schwerer das Element ist und je extremere Temperaturen ich brauche, desto schneller geht das auch. Nehmen wir wieder so einen Stern mit 15 Sonnenmassen, Wasserstoffbrennen. Das geht 11 Millionen Jahre lang. Das Heliumbrennen nur mehr 2 Millionen Jahre. Das Kohlenstofffusionieren zu höheren Elementen nur mehr 2000 Jahre ungefähr. Und die letzte Phase, wo aus dem Metall Silizium, dann das Metall Eisen und Nickel fusioniert wird, das sind überhaupt nur mehr wenige Tage. Bei ganz schweren Sternen, sagen wir 25 Sonnenmassen, ist das nur mehr ein einziger Tag, wo dann im allerinnersten Kern Silizium zu Eisen fusioniert wird und da gibt es außen so Schalen, wo noch andere Kernprozesse stattfinden. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Zwiebelschale, dann so ein Stern, wo jede Zwiebelschale ihre eigene Kernfusionsphase, ihre eigene Brennphase hat. Aber wenn das dann innen aus ist, wenn also innen das Silizium zu Eisen und Nickel fusioniert ist, dann hört das Ganze auf. Da gibt es jetzt nichts mehr, wo man mit Kernfusion, mit so einem Kernbrennvorgang noch Energie erzeugen könnte. Und was dann passiert, das ist eigentlich der Startpunkt einer solchen Kernkollaps-Supernova. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ja von der Mitte vom Stern, vom Kern, total viel Energie nach außen gestrahlt worden. Durch diese Kernfusionsprozesse wurde ganz, ganz viel Strahlungsenergie erzeugt. Das hat einen Druck erzeugt nach außen und das hat den Kern stabil gehalten. Jetzt ist dieser Druck im Inneren weg. Jetzt wird innen keine Energie mehr erzeugt, außen schon noch. Wir haben ja auch außen diese ganzen anderen Brennphasen und außerdem wiegt so ein Stern ja auch wahnsinnig viel. Das heißt, der Stern wird unter seinem eigenen Gewicht und unter dem Strahlungsdruck seiner Zwiebelschalenbrennenstruktur zusammengedrückt. Zusammengedrückt ist vielleicht das falsche Wort. Mit extremer Wucht fällt alles nach innen. Es zerquetscht diesen Kern aus Eisen und Nickel unter diesem extremen Zug der Schwerkraft nach innen und der Druck von den äußeren Schichten, wo ja noch immer Kernfusionsprozesse stattfinden, fällt alles mit brutaler Wucht nach innen auf diesen Eisen-Nickel-Kern drauf. Dieser Eisenkern, der zerquetscht jetzt, man sagt, der neutronisiert. Eisenkerne bestehen ja wie alles aus Neutronen und Protonen. Und jetzt wird alles so stark zusammengequetscht, dass nur mehr Neutronen im Innersten überbleiben und es entsteht innen das, was man einen Neutronenstern nennt. Immer mehr Zeug fällt jetzt vom Kernbereich in diesen entstandenen Neutronenstern drauf. Alles, was noch neutronisiert werden kann, pappt sich so drauf und der wird jetzt nicht besonders groß. So ein Neutronenstern hat vielleicht einen Durchmesser von 20 bis 30 Kilometer. Ist so groß wie eine kleinere Stadt. Größer ist ein Neutronenstern nicht. Und dann ist es vorbei und alles, was an Rest noch drauf knallt, prallt einfach wieder zurück. Und das knallt teilweise mit mehreren Prozent der Lichtgeschwindigkeit auf den Neutronenstern drauf und prallt ab wie von einem Trampolin. Und jetzt rasen Gasmassen, dichte, schwere Gasmassen, einerseits auf diesen Kern zu und auf der anderen Seite rasen die abgeprallten Teile von diesem Kern weg. Und die prallen jetzt aufeinander. Und da passiert etwas, das nennt man den R-Prozess, den Rapid-Prozess. Es passieren ganz schnell Kernfusionsprozesse durch den Zusammenstoß. Beim Zusammenstoß werden also manche Atome zertrümmert, andere verbinden sich zu schwereren Elementen. Es ist ein totales Chaos und Durcheinander und es geht eine gewaltige Schockwelle durch diesen Zusammenstoß durch den ganzen Stern durch. Und diese Schockwelle, die heizt jetzt alle Gasmassen in dem Stern gewaltig auf. Die ganzen Gase werden noch einmal wahnsinnig heiß und der Stern wird außerdem in seinen äußeren Hüllen richtig weggetrieben. Also der explodiert wirklich weg. Der Stern wird immer größer und dabei aber gleichzeitig total stark aufgeheizt. Das ist das, was den Stern jetzt wahnsinnig hell macht und diese Supernova erzeugt. Ich habe also eine nach außen wandernde Schicht. Es ist dann wahnsinnig heiß und wird jetzt immer größer und größer und größer. Die Fläche, die strahlt, wird immer größer. Und das allererste, was aber von einer Supernova sichtbar wird, unter Anführungszeichen, ist eigentlich was Unsichtbares. Etwas, das man nur mit speziellen Detektoren messen kann. Die allermeiste Energie einer Supernova steckt in den Neutrinos, in winzigen Teilchen, die man eigentlich erfunden hat, um bestimmte Kernprozesse erklären zu können. Und diese Neutrinos, die hat man erst vor einigen Jahrzehnten wirklich messen können. Die sind wahnsinnig schwer zu messen. Da braucht man so riesige Wasserbecken oder einen riesigen Eiswürfel unter der Antarktis, mit dem misst man Neutrinos, na ganz wenige. Ihr selber werdet von Trilliarden von Neutrinos gerade durchlöchert und merkt nichts davon. Denn auch unsere Sonne stößt viel davon aus. Aber bei einer Supernova-Explosion werden dermaßen viele Neutrinos frei, dass die sogar die Explosion noch einmal anschieben können und erst dafür sorgen, dass so eine Supernova-Explosion richtig explodiert. Gut, also diese immer größer werdende Stern strahlt ihm immer mehr Licht aus und das ist das, was wir als diese gewaltige Helligkeit sehen. So, warum ist das jetzt nicht gleich vorbei? Warum hört es nicht auf nach der Explosion? Wir haben da durch die gewaltige Hitze den Effekt, dass der ganze Wasserstoff, aus dem immer noch der äußere Bereich vom Stern besteht, dass der zerlegt wird in seine Bestandteile, also die Plus- und Minusteilchen in Protonen und Elektronen. Wir haben komplett ionisierten Wasserstoff. Und komplett ionisierter Wasserstoff, der ist für Strahlung undurchsichtig. Da kommt jetzt einfach diese immense Strahlung, die aus dem Inneren von diesem Supernova-Stern jetzt raus will, die bleibt da drin hängen, weil das so undurchsichtig ist und es leuchtet nur eine gewisse Schicht, die jetzt kalt genug geworden ist, dass aus dem ionisierten Wasserstoff wieder normaler Wasserstoff wird. Also wo also die Protonen wieder die Elektronen einfangen und da dann dadurch das Licht wieder durch kann. Und diese Schicht, wo es jetzt kühl genug ist, dass überhaupt das Licht wieder weg kann, es ist schräg. Also wenn es zu heiß ist, kommt das Licht nicht weg. Da muss man einen neutralen Wasserstoff haben. Und diese Schicht, die wandert immer auf der einen Seite, wandert die durch die Explosion des Sterns immer weiter raus. Auf der anderen Seite kühlt ja auch der Stern außen ab. Deswegen ist es verhältnismäßig zur Sterngröße immer weiter drinnen. Und in Summe gleichen sich die beiden Sachen aus. Das heißt, diese Schicht, wo wir das Licht herbekommen vom Stern, das bleibt immer ungefähr gleich groß. Und deswegen gibt es so ein Plateau, also einen Bereich, wo wir jetzt immer ungefähr gleich viel Helligkeit kriegen, weil diese Schicht, wo die Strahlung herkommt, die jetzt raus kann vom Stern, die bleibt jetzt für 100 Tage herum ungefähr gleich weit von der Mitte entfernt. Und deswegen kann jetzt diese Supernova so lange leuchten. Weil einfach die Energie von der Explosion so lange braucht, bis sie überhaupt durchkommt. Die bleibt da sozusagen hängen. Gut, das ist nach einer Zeit vorbei. Dann wird die Supernova weniger hell. Und da gibt es noch einmal so einen Buckel, wo plötzlich die Helligkeit nicht mehr so abfällt, sondern wo es wieder weniger schnell weniger hell wird. Also wo die Helligkeit so ein bisschen auf einer gewissen Höhe bleibt, eine Zeit lang. Und diesen Buckel, der sich hier bildet, der entsteht jetzt nicht durch Kernfusion, sondern durch das Umgekehrte, durch Kernzerfall. Es entstehen nämlich bei so einer Supernova-Explosion radioaktive Elemente. Es entsteht radioaktives Nickel und dieses radioaktive Nickel, das zerfällt jetzt in einer Zeit von ungefähr knapp einer Woche zu radioaktivem Kobalt und das zerfällt wieder in einer Zeit von ungefähr 3 Wochen zu normalem Eisen. Und davon gibt es so viel, dass dieser radioaktive Zerfall so viel Strahlung erzeugt, dass die Helligkeit der Supernova eben oben bleibt. Und erst dann wird sie wirklich verlaufen dunkler, weil allmählich eben von diesem explodierten Sternrest immer weniger Licht wegkommt. Und ja, erst nach über einem Jahr ist es dann so, dass dann nur mehr ein Tausendstel der Helligkeit oder so da sein wird. Und erst dann wird allmählich dieser Stern oder der Rest dieses explodierten Sterns unsichtbar. Das ist also der Hintergrund, warum so eine Explosion wie eine Supernova nicht nur so einen Moment lang oder eine Minute lang leuchtet, sondern mehrere Monate bis hin zu über ein Jahr hinaus am Himmel deutlich sichtbar werden kann. Insgesamt ist also eine Supernova so hell, dass es Milliardenmal so hell werden kann, wie der Stern vorher war. Er kann also heller werden als die ganze Galaxie, in der die Supernova stattgefunden hat. Und da ist dann natürlich auch ein Verlauf, wenn es nur ein Tausendstel der Helligkeit hat, ist das trotzdem immer noch sehr viel. Und es ist ja klar, ne? Der Stern braucht einfach einige Zeit, damit diese ganze Energie, diese gewaltige Explosion vom Stern wegkommt. Das ist also das Geheimnis einer der größten Explosionen unseres Universums. So, zum Abschluss fehlt uns jetzt noch eine Rubrik. Wir haben ja noch unser Astrolexikon.
Das Kepler Astrolexikon.
So, wer ist heute mal dran zu ziehen? Eine Karte.
Ein roter Zwerg ist heute dran zum Erklären. Also das ist ein Stern.
Du liegst mir 100% richtig. Ein roter Zwerg ist ein Stern. Was für
ein kleiner und sehr langlebiger Stern.
Und sie sind auch sehr aggressiv tatsächlich.
Und haben viele Ausbrüche.
Das hatten wir schon in den allerersten Folgen mal besprochen. Rote Zwerge sind böse, habe ich damals gesagt, weil im Planeten ihre Atmosphären rund um rote Zwergsterne fast nicht behalten können, weil die so extreme Ausbrüche haben. Rote Zwergsterne sind ja die Sterne, die eher am leichtesten sind. Die sind viel leichter, haben viel weniger Masse als unsere Sonne. Also so bis zu einer halben Sonnenmasse hinauf, das sind die schwersten roten Zwerge. Und die leichtesten roten Zwerge haben nur 8% der Sonnenmasse. Noch weniger dürfen es nicht haben, denn dann reicht es nicht mehr aus, dass sie richtige Sterne werden können.
Das wäre dann auch ein brauner Zwerg.
Ja, genau. Übrigens, 8% der Sonnenmasse wären 80 Mal der Jupiter ungefähr. Das passt so gut. Die Sonne hat ungefähr so viel Masse wie 1000 Mal der Jupiter. Also der Jupiter ist 0,1% Sonne. Das kann man sich super merken. So. Also, die haben relativ wenig Masse, sind rot, weil sie nicht so heiß strahlen. Die haben dann nur so vielleicht 3000, 3500 Grad an ihrer Oberfläche, wo das Licht weggeht. Leben wahnsinnig lange, die können hunderte Milliarden Jahre leben oder sogar tausende Milliarden, also Billionen von Jahren lang, weil sie eben nur so langsam ihren Brennstoff verbrauchen.
Und rote Zwergsterne sind eigentlich auch die, die am häufigsten vorkommen.
Tatsächlich sind, ich glaube, 3/4 aller Sterne, die man kennt, sind rote Zwergsterne. Also die sind häufiger als alles andere, bei weitem. So, was macht die jetzt so böse? Der Grund dafür ist, dass rote Zwergsterne bis in den Kern hinein brodeln. Man nennt das Ganze Konvektion. Und das schaut so aus, dass Gase bei der Oberfläche, wenn sie die Strahlung abgeben, ein bisschen kühler werden und wieder ins Tiefere hinabsinken, sich dort wieder aufheizen und dann wieder nach oben steigen. Heiße Gase steigen nach oben, nicht ganz so heiße Gase sinken wieder ab und es erzeugt so ein Blubbern. Wie stellt sich einen Kochtopf vor mit Tomatensauce, mit Tomatensuppe und die blubbert so dahin. Unten wird es geheizt und es blubbert komplett durch. Ein roter Zwergstern blubbert wirklich komplett durch, bis zum Kern. Der wird ständig durchgemischt. Das führt erstens dazu, dass er seinen gesamten Brennstoff und Wasserstoff eigentlich verbrennen kann. Da bleibt nirgends was über, weil alles irgendwann in den Kern kommt. Und weil so viel blubbert, dieses Blubbern erzeugt Magnetfelder und diese Magnetfelder sind es, die diese Ausbrüche erzeugen. Warum macht das unsere Sonne nicht? Weil ein Stern wie unsere Sonne hat im Kern und weit darüber hinaus eine sogenannte Strahlungszone. Da kann aufgrund der starken Strahlung, die es gibt, das Gas nicht blubbern. Bei der Sonne blubbert es nur ganz außen und deswegen sind die Magnetfelder von einem sonnenähnlichen Stern auch nicht so stark und deswegen gibt es auch nicht so extreme Ausbrüche. Wenn übrigens ein Stern mehr als 1,5 Sonnenmassen hat, dann reicht die Strahlungszone bis ganz raus und der blubbert dann außen gar nicht. Das führt auch dazu, dass die keine Protuberanzen haben, dass die keine Sonnenflecken haben und so weiter, weil es da eben da keine Magnetfelder gibt. Dafür beginnen die dann irgendwann innen zu blubbern. Die blubbern also dann innen, aber nicht außen. Und dieses Blubbern, diese Konvektion, macht eben extrem viel mit einem Stern. Aber das ist das, was eben die roten Zwergsterne so böse macht und so starke Ausbrüche vorbringt, weil eben diese ganz starken Auf- und Abströme so starke Magnetfelder erzeugen, dass da wirklich extrem viel weggeschleudert wird, total viel Strahlung, Röntgenstrahlung, EUV-Strahlung entsteht und das Planetenatmosphären zerstören kann. Darum ist es schwierig, um rote Zwergsterne habitable Planeten zu finden.
Das ist ja bei der Erde, bei der Magma auch so, dass sie hochgeht, dann abkühlt und dann sich wieder anheizt unten und dadurch auch die Plattenbewegung entsteht.
Ja, genau. Also solche Konvektionen haben wir nicht nur im Kochtopf und bei der Sonne, sondern natürlich auch bei allen Planetenkörpern. Und da ist natürlich unsere eigene Erde auch ein gutes Beispiel. Rote Zwergsterne.
Und das war jetzt die 48. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreibe uns einen freundlichen Kommentar.
Und wir freuen uns auch immer über Abos und gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Und wenn du Fragen hast, wenn du uns Kommentare schicken willst oder wenn du dir ein Thema wünschen willst, kannst du uns auch gerne per E-Mail schreiben an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Kepler-Sternwarte, zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Verpasst nicht unsere nächste Folge, in der wir uns dann genau den anderen Typ von Supernovae anschauen werden, nämlich die, die für die Entfernungsbestimmung so wichtig geworden sind, die Supernovae Typ 1a. Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie!